Ja, guten Morgen, ihr Lieben, nochmal. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Und ich habe gar kein Problem damit, dass es eine Gemeinde ist, wo nicht so viele sind. Das hat nämlich auch einen großen Vorteil. Hier ist es immer so friedlich. Wo viele sind, da ist auch viel, viel Durcheinander und viele Probleme, die hier größtenteils wegfallen. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein, in Lauenburg, auch im Winter mal. Ich war ja lange nicht da, aber ich habe euch alle erkannt. Und die Neuen, die dazugekommen sind, die haben sich heute vorsichtshalber schon mal nicht eingefunden. Aber der Herr ist mitten unter uns und wir wollen jetzt einfach ihn ehren, ihn preisen, ihm Lob und Anbetung zollen, Herr. Und Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auch heute Morgen unter uns gegenwärtig bist und dass du uns auch dein Wort vorlegen möchtest, Herr, nach deinem Willen. So nimm du alles in deine Hände, leite du mich und uns mit dem Heiligen Geist, gib uns geöffnete Ohren, geöffnete Herzen, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Sei du mitten unter uns und nimm alles in deine Hand, Herr, und sei du auch bei denen, die heute Morgen, aus welchen Gründen auch immer, nicht hier sind. Amen. Amen. So, ich nehme noch mal Platz. Das muss ich leider immer noch. Laufen kann ich inzwischen gut. 1000 Quadratmeter Rasen mähen ist kein Problem, aber stehen macht mir noch Probleme. Aber was war, kommt ja nachher, habt ihr gesagt. Also gucken wir nach vorne. Ja, es ist tatsächlich Jahresende. Auch für mich der letzte Gottesdienst in diesem Jahr. Und es ist unheimlich viel passiert, Gutes und Anstrengendes. Das gehört auch dazu. Das Jahr geht zu Ende. Was haben wir erlebt? Was war positiv? Was machte uns Sorgen und Probleme? Und was wird das neue Jahr uns bringen? Ich habe mich entschieden, nach vorne zu schauen heute Morgen. Ich lese uns für den heutigen Gottesdienst Worte aus dem zweiten Buch Mose im Kapitel 13, die Verse 20 bis 22. Und da heißt es, das Volk Israel zog aus von Sukkot und sie lagen sich in Etham am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule vom Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Vielleicht sehen wir die Feuersäule nicht, aber sie ist auch heute bei uns gegenwärtig. Jesus lässt uns nicht alleine. Und wir denken natürlich darüber nach, was wird das neue Jahr für uns bringen? Haben wir uns mal wieder Vorsätze überlegt, die wir nachher doch nicht einhalten, wie das jedes Jahr so ist? Jeder Jahreswechsel wird ja mit hohem Aufwand und viel Geld gefeiert, als würde danach eine neue Zeit anbrechen. Und darauf möchte ich ganz allgemein mit einem Zitat antworten, das ich gefunden habe. Und das heißt, wenn die letzten Flaschen geleert, die letzten Kopfschmerztabletten eingeworfen sind und der letzte Feuerrauch verflogen ist, wird in das geheimnisumwitterte neue Jahr der Alltag einkehren, wie er eben zu Ende gegangen ist. Menschen werden leben, sich das Leben gegenseitig schwer machen, leiden, sündigen, weinen oder auch glücklich sein, sterben und lachen, wie zu allen Zeiten. Die Welt wird weiterhin erbeben vor Gottlosigkeit, vor Krieg und Hader und von Zeit zu Zeit vor Licht und Freude. Und dennoch bleibt die ganz persönliche Frage, ganz manchmal ängstlich, unsicher oder hoffend: Was wird mir das neue Jahr, die Zukunft bringen? Wie gehen wir in die Zukunft? Eher optimistisch, weil bisher alles gut lief, weil wir uns dynamisch und kraftvoll fühlen, weil es irgendwie gehen wird, ob wir oder wir optimistische Menschen sind, eher pessimistisch, weil wir in der Vergangenheit so viele negative Erfahrungen gemacht haben und nicht glauben, dass sich die Umstände ändern werden, weil wir einfach Angst haben vor Krankheiten, vor Katastrophen oder vor dem, was Menschen uns antun können. Die Zukunft ist ungewiss, unsicher, ein großes Fragezeichen. In der Vergangenheit hatten wir Sicherheiten, die uns getragen haben, vielleicht. Unsere Gesundheit und Kraft, Freude und Familie, geschäftliche Position, gesellschaftliche Position und Anerkennung, Meinungen, Gewohnheiten und Aufgaben. Vielleicht haben wir manchmal gemerkt, wie wackelig diese Sicherheiten sind, aber immerhin haben sie uns bis hierher gebracht. Wir wissen, was wir hatten. Und wenn wir im Glauben zurückblicken, dann haben wir hoffentlich auch die Spuren von Gottes Barmherzigkeit entdeckt, mit der er uns begleitet und geholfen hat. Doch werden die alten Sicherheiten uns in Zukunft tragen? Was gibt uns Halt, wenn sie zerbrechen? Was gibt uns Sicherheit, wenn es in die Zukunft geht? Diese Frage bewegte das Volk Israel. Sie hatten Angst um ihre Existenz. Gott hatte sie aus der Sklaverei in Ägypten geholt. Er hatte ihnen die Zusage gegeben, sie ins gelobte Land zu bringen, wo Milch und Honig fließt. Aber das war noch weit weg. Um ihr Vertrauen zu stärken, hatte Gott ihnen Zeichen gegeben, die Wolke und die Feuersäule. Aber würde das stimmen? Würden sie da ankommen oder vorher umkommen? Denn vor ihnen stand das Schilfmeer, die Wüste und fremde Völker. Würde das ganze Volk da überleben? Und im Nacken spürten sie die Bedrohung durch das große und übermächtige ägyptische Heer. Und da sollten sie auf Gott vertrauen? Sie schwanken hin und her zwischen Zurückkehren nach Ägypten zu den alten Sicherheiten. Es war eine nicht immer schöne Sicherheit gewesen, aber dort hatten sie weder Essen, wieder Essen, Trinken und geordnete Verhältnisse. Abends wussten sie, wo sie schlafen, und um die äußere Sicherheit kümmerten sich die Ägypter. Und dort hatten sie einen Gott, den sie sehen und anfassen konnten, das Bild des Stieres, der in der Bibel später ironisch das goldene Kalb bezeichnet wird. Oder sollten sie auf Gott vertrauen? Das bedeutete weiterhin in die Ungewissenheit, einem Gott zu vertrauen und zu folgen, den man nicht sehen und anfassen kann. Diese Situation machte sie unzufrieden und so murrten sie gegen Gott und gegen Mose. Sie wollten Gewissheit, wie es morgen und übermorgen und jeden Tag aussieht. Nun lädt Gott uns ein, uns seiner Führung anzuvertrauen, die einzige Sicherheit einzig und allein im Vertrauen auf ihn suchen, weil nur das wird funktionieren. Was bedeutet das für uns, wenn wir uns der Führung Gottes anvertrauen? Er öffnet uns darüber, die Augen darüber, wie brüchig alle unsere alten Sicherheiten sind. Manchmal hinterfragt er sie durch sein Wort. Unsere Meinungen, unseren Umgang mit Problemen, unsere Gewohnheiten und so weiter, manchmal nimmt er sie uns weg, damit wir ihm allein folgen. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Er zeigt uns, wohin es führt, wenn wir ihm nicht vertrauen und nur auf unsere eigenen Möglichkeiten schauen. Entweder werden wir übermütig und dann verlieren wir Gott immer mehr aus den Augen und stürzen sehr tief, wenn unsere Möglichkeiten und Sicherheiten zerbrechen, oder wir leben in Angst, weil uns all die Gefahren zu groß erscheinen. Sie sind auch für uns zu groß, aber nicht für Gott. Er zeigt uns den Weg zu einem erfüllten Leben, auch in der Zukunft. Wir brauchen keine Angst mehr, um uns selber zu haben, sondern können im Vertrauen auf Gott geborgen und getrost leben. Wir können die Vergangenheit loslassen und im Heute zu Gott leben. Bei ihm lernen wir, das Gute zu tun, in seinem Sinn zu handeln und dankbar und zufrieden zu leben. Er hält uns das Ziel vor Augen, die ewige Gemeinschaft mit ihm, und lässt die Vorfreude darauf immer größer werden. Es ist nicht immer leicht, sein Leben ganz in Gottes Hand zu geben und sicher und sich ganz seiner Verführung anzuvertrauen. Manchmal möchte man so ein bisschen nachhelfen. Man denkt vielleicht, wenn ich gut im Sinne Gottes lebe und viel bete, dann muss Gott mir doch einen leichten Weg schenken. Aber Gott lässt sich nichts vorschreiben. Er geht seinen Weg mit uns, der für uns gut ist, der von seiner Liebe bestimmt ist. Oder man denkt, wenn Gott mir doch verraten würde, was er mit mir vorhat, dann könnte ich mich ein bisschen darauf einstellen. Aber Gott verrät uns nur das Ziel. Er sagt uns nicht, wie der Weg aussieht. Er will, dass wir ihm vertrauen. Wenn wir zweifeln und unseren Glauben stärken wollen, dann sollten wir drei Dinge tun. Erstens, auf Jesus schauen. An ihm sehen wir die grenzenlose Liebe, die auch durch das Leiden und den Tod bleibt. An dem sehen wir, wohin der Weg letztlich führt, durch den Tod zur Ewigkeit. Jesus ist das Zeichen Gottes für uns, an dem wir seine Liebe und Fürsorge erkennen können. Zweitens, schauen wir doch auf das große Ziel, die Ewigkeit. Auf dem Weg dorthin ist er bei uns. Er geht uns voran und bringt uns zum Ziel, trotz vieler Gefahren und Schwierigkeiten und trotz unserer Schuld. Es ist ein wunderbares Ziel, das vor uns liegt. Und das Dritte ist, die Sorgen und die Ängste abgeben und einfach jeden Tag, in jedem Augenblick das Leben, was wir als den Willen Gottes erkannt haben. Ein kluger Satz besagt, erwarte die Erfüllung deines Lebens nicht von dem, was die Zukunft dir bringt und was du gestalten kannst, sondern indem du für Gott lebst. Es gibt keine bessere Sicherheit. Alles andere wird zerbrechen. Gott bleibt immer derselbe, auch in seiner Liebe zu uns, zu mir und zu euch. Nehmt doch diesen Vorsatz für das neue Jahr mit. Das Vertrauen in Gott, wenn es noch nicht hundertprozentig ist, lernen. Denn dann haben wir alles. Was erwarten wir denn vom neuen Jahr? Was erwartet ihr? Was erhofft ihr euch? Gesundheit? Natürlich. Gutes Familienleben? Auch wichtig. Beruflicher Erfolg muss sein. Schönes Leben, schönes Gemeindeleben ist wünschenswert. Mehr Frieden? Ja, natürlich. Frieden. Was erwarten wir dafür von Gott? Soll er uns dabei helfen, Schutz geben und uns lenken und führen? Wir dürfen natürlich Wünsche haben und uns von Gott etwas erhoffen. Aber was ist, wenn Gott unsere Hoffnung und Erwartung nicht erfüllt, sondern ganz anders handelt? Habt ihr das schon erlebt? Dass Gott ganz anders handelt, wie wir uns das vorgestellt haben? Also mir ist das ganz gewiss mehr als einmal passiert. Heute geht es um Menschen, die etwas von Jesus erwarten und Jesu Reaktion darauf. Wie ist seine Reaktion? Dazu heißt es im Lukas-Evangelium im Kapitel 14 in den Versen 16 bis 30. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht in Jesaja 61, Vers 1 und 2, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie alle gaben Zeugnis vor ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich das Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Was hören wir gerade in Lübeck? Tu so auch hier in Lauenburg. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, sage ich euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war und 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman, der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Bis dahin, können wir sowas heute auch erleben? Also wenn ich die letzten 5 Jahre zurückdenke, als ich in die Arche kam, fand 26 Senioren, immerhin 26 Senioren, und die waren untereinander im Streit. Dann kam das 100-jährige Jubiläum von der Gemeinde in Lübeck, und 3 Wochen später kam der Brief aus Hamburg, ob die Gemeinde doch denn damit einverstanden sei, sie zu schließen. Und dann haben wir erstmal Fragen gestellt und nach Hamburg geschickt. Und dann dauerte es nicht lange, dann kam eine Antwort, die war nicht sehr erbaulich. Die sagte uns, naja, ihr könnt ja auch so weitermachen wie bisher. Wir kümmern uns nicht um euch. Und ihr könnt ja auch aus dem Mülheimer Verband austreten, dann vermieten wir euch das Haus für 1 Euro im Monat. Immerhin ein Haus, das Haus, das unsere Gemeindeglieder über die 100 Jahre zusammengetragen haben. Naja, und ich habe gesagt, als ich las, wir kümmern uns nicht um euch, habe ich gesagt, das ist die erste gute Nachricht hier. Jetzt können wir vernünftig arbeiten miteinander. Dann gab es erstmal ganz lange Medikationsgespräche. 1,5 Jahre hat es gedauert, bis der Streit aus der Arche weg war. Und kaum war das Schlimmste vorbei, was passiert, es kommt die Pandemie. Ja. Dadurch ist uns die gesamte Jugend abhanden gekommen. Wir durften ja nichts mehr machen, und als das dann endlich mal vorbei war, kam die Jugend nicht mehr wieder. Auch eine schöne Nachricht, ne? Dann stehst du da. Und dann kamen aber alle Leute aus anderen Gemeinden. Und die brachten ihren Ärger mit, den sie sich da angewohnt haben, und haben dann angefangen, den bei uns zu leben. Also fängt die Geschichte nochmal von vorne an. Dann dauerte das nochmal etliche Monate, bis das Problem gelöst war. Ich habe der Gemeinde gesagt, ich nehme keine Leute mehr an aus anderen Gemeinden. Wir wollen die Leute haben, die draußen sind. Was sollen wir machen? Und dann kam ein Bruder plötzlich, mit dem ich früher auch schon oft zusammengearbeitet habe. Er war eine Weile bei uns und sagte eines Tages, ich bin ja hauptberuflich LKW-Fahrer. Aber ein begnadeter Prediger, den muss ich auch mal mit hierher bringen. Wirklich, sagt er. Und ich habe 4 Hauskreise und wir alle haben keine Gemeinde. Und ich muss jeden Morgen um 3:30 aufstehen, ich muss nach Hamburg fahren und LKW Obst und Gemüse holen und irgendwo hier abladen. Kann ich nicht mit meinen Hauskreisen in die Arche kommen? Und da habe ich gesagt, natürlich. Ja, was Besseres kann ja gar nicht passieren. Und dann habe ich gedacht, der kommt so mit 30 Leuten und er kam mit 80. Auf einen Schlag mit 80. Auf einmal hatten wir junge Mütter mit Babys, wir hatten kleine Kinder, größere Kinder, Jugendlichen, junge Erwachsene, den ganzen Haufen beieinander, von einem Tag auf den anderen. Unfassbar, ne? Ja, woran lag das? Als ich in der Gemeinde anfing, habe ich der Gemeinde gesagt, wir machen hier zwei Dinge. Das eine ist, die Gemeinde muss beten. Eine Gemeinde, die nicht betet, kannst du von außen zuschließen. Das ist auch in Zukunft nicht meine Gemeinde und das ist auch nicht eure Gemeinde. Die Gemeinde gehört dem Herrn. Und der will gebeten werden. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe in der Bibel gelesen, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Und wir machen ja Israel-Veranstaltungen, wir laden uns Pastoren aus Israel ein, wir machen alles Mögliche, wir haben alle 14 Tage Israel-Gebet und Israel-Information, die wir über unsere Medien nie kriegen würden. Und was passiert jetzt? Jetzt haben wir zwei Gottesdienste, einen morgens um 10:30 und einen nachmittags um 5. Und jetzt fangen die dazugekommen sind, anfangen, ihre ungläubigen Verwandten mitzubringen. Und jetzt haben wir abends keinen Platz mehr, der ist belegt, weil wir kriegen ja nur 100 Leute rein. Und wenn 80 Leute drin sind, dann ist es einigen schon zu eng. Und morgens haben wir ungefähr 50 im Moment und jetzt ist wachstümlich. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn das noch ein bisschen so weitergeht, was mache ich dann? Was würdet ihr machen? Wir machen um 14 Uhr den dritten Gottesdienst in der Arche. Und dann kam ich Pastorentreffen von der Evangelischen Allianz. Da kommen immer so 25 Pastoren. Und dann soll erstmal jeder erzählen, wie geht's euch denn in eurer Gemeinde? Und als ich dann dran kam, ganz zum Schluss, habe ich gesagt, ich habe nur ein Problem. Unser Haus wird zu klein. Was sollen wir machen? Entweder wir gründen eine Gemeinde oder wir müssen in Lübeck eine zweite Gemeinde gründen. Wir kriegen nicht mehr rein, wir haben nur 106 Quadratmeter. Da kriegen wir keine 200 Leute rein. Ausgeschlossen. Wenn das so weitergeht, und ich frage den Herrn, warum passiert das eigentlich jetzt erst, wo ich 70 werde? Hättest du das nicht schon vor 30 Jahren machen können? Jetzt läuft das so wunderbar und ich muss die Gemeinde irgendwann abgeben. Aber so ist das eben. Ne? Und wir haben Leute in der Gemeinde, ich sage ja, 5 Brüder, die predigen. Ich komme kaum noch dazu, in Lübeck zu predigen, weil ich ja alle bedienen muss, damit sie mir nicht weglaufen. Und wir haben ein Evangelisationsteam, die gehen raus auf die Straße, 3 Brüder aus unserer Gemeinde und 4 noch aus anderen Gemeinden, so mit 7 Leuten im Schnitt. Die beten an einem Freitagmittag mit Leuten, mit bis zu 25 Leuten auf der Straße. Und verteilen diese kleinen Bibeln 100 und bis 150 Stück an einem Nachmittag. Es ist unglaublich, was da passiert. Ich habe gesagt, wenn die alle kommen würden, die mit denen sie da draußen schon gebetet haben, dann müssen wir wahrscheinlich die Konzerthalle mieten. aber so schnell geht das leider nicht. Aber das ist das, was ich hier vorgelesen habe. Ne? Wir sind gerufen, den Menschen das Wort zu bringen. Wenn wir das nicht tun, wer tut es denn dann? Der Fernseher? Ja, vielleicht ein bisschen. Das kann man nicht vergleichen mit Gemeinde Jesu. Wir brauchen die Gemeinschaft miteinander, weil Erkenntnis Stückwerk ist. Und wenn da immer einer vom Fernseher redet, der erzählt ja immer nur, was er erkannt hat. Ja. Aber hier erleben wir, und das habt ihr hier auch erlebt, ich habe nach Rico gefragt. Der tut das, was der Bischof ihm sagt und fliegt anschließend raus. Ich habe eine Chorleiterin, wir wollen ja schon seit langer Zeit einen Kinderchor gründen. Die Kinder haben sich nicht eingestellt, jetzt sind sie endlich da. Und die ist in ihrer Gemeinde gekündigt worden, weil sie zu viel gemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Eine wunderbare Frau, eine tiefgläubige Frau, die auch Kinderstunde, Kinderarbeit macht, die Chorleiterin ist, die erfahren ist. Auf einmal passieren Dinge, es geht ein Knoten auf und das braucht es auch in Lauenburg. Es muss einmal der Knoten platzen und auf einmal füllt sich das Haus. Mir haben sie gesagt, nach 2, 2,5 Jahren, hier passiert ja nichts, hier ist ja kein Wachstum. Da habe ich gesagt, Geduld ist ja eine der schlimmsten Krankheiten, die wir haben. Bevor wir hier neue Leute reinlassen können, müssen wir erst die alte Gemeinde in Ordnung bringen. Das ist gelungen und nun passiert es. So, hier haben sie gesagt, hier sind sie zornig geworden, als die rausgegangen sind und den Menschen das Evangelium gebracht hat. Dann sind sie quasi rausgeflogen. Und zunächst ist dann natürlich nichts Außergewöhnliches geschehen. Jesus geht am Sabbat in den Gottesdienst und es war üblich, dass erwachsene Männer den Text vorlasen und dazu etwas sagen konnten. Also das neueste Ehepaar, das zu uns gekommen ist, ist ja aus Aachen zu uns umgekommen und die waren in der Brüdergemeinde. Und wir haben gerade in der Bibelstunde angefangen, den Heiligen Geist zu erklären. Das war mehr als heiter. Es ging alles ganz gut, bis es an die Zungenrede kam. Da wollten sie nicht mitgehen. Und dann habe ich das ihnen zehnmal immer wiederholt erklärt und dann ist es endlich angekommen. Weil die Bibel sagt 3 verschiedene Dinge über die Zungenrede. Und die darf man nicht miteinander zusammenhauen. So, ja. Was Jesus aber dann gesagt hat in der Synagoge, das ist gewaltig. Wenn er behauptet, mit mir erfüllt sich Gottes Verheißung. Den möchte ich sehen, der hier reinkommt und das sagt, ich glaube, den schicken wir gleich wieder raus. Jesus kommt in die Synagoge und sagt, jetzt ich bin hier jetzt der Maßstab. Mama mia, stellen wir uns das vor, so etwas würde hier passieren. Als freundliche Reaktion würden wir vielleicht sagen, nun hör mal, langsam Junge. Etwas heftiger würde es bei uns dann vielleicht heißen, der ist übergeschnappt. Und die Leute von Nazareth, einige ärgern sich über ihn. Sie sagen, der ist eingebildet. Das ist Gotteslästerung. Aber andere sind beeindruckt über das, was ihr Jesus von sich gibt. Und alle bedrängen ihn. Zeige uns, was du kannst. Beweise es, dass das stimmt, was du sagst. So, das war jetzt, was sie wollten. Und was macht Jesus? Der durchschaut es natürlich. Wir kennen das ja. Wir kommen vom Glauben zum Schauen und nicht vom Schauen zum Glauben. Der sagt zu ihnen, ihr wollt, dass ich tue, was ihr wollt, damit ihr dann urteilt, ob ihr mit mir zufrieden seid, ob ich gut und brauchbar für euch bin oder nicht. Jesus macht deutlich im übertragenen Sinne, Gott ist keine verfügbare Masse, den wir für unsere Belange einsetzen und auch abschieben können. Gott ist der Herr. Er ist frei und er ist frei, da etwas zu tun, wo er es will. Er ist unser Herr und nicht in erster Linie unser Diener. So ist das. Was haben wir im letzten Jahrzehnt nicht alles gehört, vor allen Dingen aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung, was die für Programme aufgesetzt haben, damit sie dachten, sie könnten selbst den Arm Gottes bewegen. Das war eine unglaubliche Zeit. Das hat sich jetzt wieder gelegt. Allmählich hat man festgestellt, das funktioniert nicht. Das muss anders gehen. Ich habe das ja immer wieder gesagt, denn ich sage es auch hier. Ich bin ein Bittsteller, nichts anderes. Nichts von dem, was in der Arche passiert, ist letztlich mir zu verdanken. Ich bete, Herr, mach was. Mehr kann ich nicht tun und das sage ich in der Gemeinde auch. Und ich habe gesagt, und ihr müsst dabei mithelfen. Jetzt sagen sie alle, sie beten für mich. Dann habe ich gesagt, ihr müsst mal für die Gemeinde beten. Für mich beten schon viele. Ja. So. Aber dieses Verhalten, was die hier an den Tag gelegt haben, dass sie gemeint haben, sie können Gott Vorschriften machen oder sie können ihn fordern und sagen, jetzt tu mal hier für uns ein Wunder, damit wir mal was sehen. Ja. Dieses Verhalten der Nazarener ist uns in den heutigen Tagen auch nicht unbekannt. wenn wir so rausgucken ins religiöse Spektrum, das ist fürchterlich. Jetzt in der Endzeit sowieso. Mit unserem Miteinander läuft es häufig nach dem gleichen Muster. Wenn der andere sich so verhält, wie wir uns das vorstellen, dann ist er gut und sonst taucht er nichts. Vorurteile gibt es auch in der Gemeinde. Hier vielleicht nicht, ihr seid so friedlich und lieb. Aber bei uns in Lübeck habe ich eine ganze Menge an Vorurteilen erlebt. Ich muss auch bis heute sehr oft Leute ins Büro bitten zum persönlichen Gespräch. Das ist übrigens meine Hauptaufgabe. Ich bin eigentlich nicht Pastor, ich bin Seelsorger. Ich kümmere mich um Menschen. Und ich kümmere mich um Dinge, die man den anderen in der Gemeinde nicht überlassen kann. Ich habe gerade so eine Sache vor mir mit häuslicher Gewalt. Das Jugendamt steckt da drin, die Polizei steckt da drin. Und die Leute kamen einmal, das Ehepaar kam einmal zu uns in die Gemeinde und sagt dann beim Jugendamt, wir machen jetzt bei Herrn Wiesenhütter eine Therapie. Dann rief die mich an und sagt, sie wüsste gar nicht, was die von ihr wollen, bei uns ist doch gar nichts los. Und dann ruft mich die Frau an vom Jugendamt und erzählt mir aber eine ganz andere Geschichte. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir erstmal einen Termin, habe ich gesagt. Und dann wird erstmal die Wahrheit gesagt und das merke ich sofort. Ich bin 40 Jahre lang Seelsorger. Wenn ihr mir die Wahrheit nicht sagt, habe ich gesagt, dann war's das. Dann schicke ich euch wieder zurück zum Jugendamt. Und dann kann das sein, dass euer Sohn euch abhanden kommt. Aber es geht nicht anders. Man muss Menschen klare Worte sagen. Es läuft man oft in diesem Muster, wenn der andere sich so verhält, wie wir das wollen, dann ist das gut und sonst taucht das nichts. Erlebe ich auch in der Seelsorge. Da kommen Menschen, die haben ihre Diagnose fertig und wollen, dass ich sie bestätige. Und wenn ich das nicht kann, dann gehen sie raus und reden negativ über mich. Aber das muss ich aushalten. Das kann ich auch aushalten. Das Thema habe ich lange durch, das führt mich lange genug im Glauben. In unserem Verhältnis zu Gott denken wir oft genauso. Gott soll uns helfen, dass es uns gut geht. Natürlich. Und wenn er es nicht tut, dann kann mit Gott was nicht in Ordnung sein. Wenn er anders handelt, als wir uns das vorstellen, dann kommen wir auf die tolle Idee, ihn in Frage zu stellen. Aus dieser Haltung kommen die meisten Glaubenszweifel. Es gibt so viele kirchenferne Menschen, die ihre Erwartungen in Gott nicht erfüllt sehen und dann ganz mit dem Glauben abschließen. Wenn wir uns das jedes Jahr anhören, jedes Jahr werden die Zahlen veröffentlicht, wie viele Menschen aus den Kirchen, evangelischen, katholische Kirche ausgetreten sind, das sind in den letzten Jahren jeweils 500.000. Wenn das so weitergeht, können wir bald alle Kirchen umsonst übernehmen. Das ist unglaublich, was da passiert. Das hat doch nichts damit zu tun, dass die Leute nicht mehr glauben. Die kriegen von ihren Kirchen keine Antworten mehr auf das, was in der Welt passiert, auf das, was mit ihnen persönlich passiert, auf ihre Probleme. Und dann sagen sie, wenn die uns nichts mehr zu geben haben, was wollen wir denn da noch? Und das ist doch traurig. Aber das ist zugleich unser Missionsbereich. Die können und müssen wir auffangen. Ja, Menschen, die lange bei der Kirche dabei waren und plötzlich Leid erfahren, erleben plötzlich eine große Verunsicherung im Glauben. Aber Gott ist nicht unser Diener, sondern er ist unser Herr. Das hat Jesus den Menschen in Nazareth deutlich gemacht. Und das macht er auch uns manchmal deutlich, indem er die Erwartungen, die wir haben, nicht einfach so erfüllt. Jesus möchte, dass wir uns bedingungslos an Gott binden und nicht an ein Wunschbild von Gott oder an die gewünschten Gaben Gottes. Was sagen die Leute? Ja, aber, das ist ein ganz, ganz tolles Wort, ja, aber. Wenn das kommt, sage ich, das muss gestrichen werden aus dem Wörterbuch. Was können wir uns denn nun von Jesus erhoffen, fragen die Leute. Sollen wir gar nichts mehr erwarten? Doch, natürlich. Aber bei dem, was wir uns von Gott wünschen, müssen wir ihm doch die Freiheit lassen, auch anders zu entscheiden. Er weiß ja schließlich, was gut für uns ist. Und deshalb beten wir im Vater unser, dein Wille geschehe. Warum machen das denn die Leute denn, wenn sie nicht dran glauben? Weil es zur Kultur gehört? Weil man das einfach so macht? Wir können nicht von Gott erwarten, dass er unsere Wünsche erfüllt, sondern wir können von ihm erwarten, dass er das erfüllt für uns, was er uns zusagt. Das ist unsere Ansage für 2025 übrigens. Die Zusage Gottes besteht darin, dass das vollkommene Heil Gottes, das in der Ewigkeit Gottes umfassend alles bestimmt und das in Jesus Christus sichtbar und erlebbar in diese Welt, der sichtbar in Jesus Christus selbst sichtbar und erlebbar in diese Welt gekommen ist, auch für uns Wirklichkeit werden kann, wenn wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind. Und das seid ihr ja alle. Deswegen erzähle ich es euch ja nur deshalb, damit ihr es denen draußen weitersagt. Weil ich verstehe immer das Wort Gottesdienst nicht. Ich ändere das gerne in Gottes Genuss. Weil wie viele dienen denn im Gottesdienst? Ja? Hier genießen wir das Wort Gottes. Der Dienst fängt an, wenn wir die Tür aufmachen. Das ist so mein Maßstab. Ja. Die wunderbare Botschaft des Evangeliums besagt, dass das, was Jesus ist, ich jetzt sein kann. Damit ist nicht gesagt, dass ich jetzt auch Gott werde. Aber die Bibel sagt uns ja, wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Es gilt mir, es zählt für mich seine Geborgenheit in Gott, seine Einheit mit Gott, seine Freude, sein Friede, seine Liebe, ohne Sorge, ohne Angst, Leben aus der Ewigkeit und hin zur Ewigkeit. All das gilt in Verbindung mit Jesus für mich. Das kann ich so erfahren und leben. Was für eine großartige und unfassbare Möglichkeit für ein ganz neues Leben. Und wenn wir das alles in der Gemeinschaft mit Jesus erfahren, dann sind unsere eigenen Wünsche auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Sondern es entsteht eine tiefe Sehnsucht, immer mehr eins zu werden mit Jesus, mit dem, was Gott möchte, für unser Leben und für diese Welt, weshalb Jesus ja in die Welt gekommen ist. In der Nachfolge Jesu wollen wir dann auch von Jesus lernen, im Handeln mehr eins zu werden mit ihm und uns an seinem Vorbild zu orientieren. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben auch. Ich habe immer gedacht, Mensch, wenn Gott mich segnet, dann muss er doch auch mal meine Wünsche erfüllen. Und ich wünsche mir schon so lange so eine richtig schöne große Orgel, eine Versi-Orgel. Und ich wusste, die kostet 50.000 Mark und ich kann sie mir nicht leisten. Aber ich habe sie bekommen. Ich habe sie bekommen. Als ich einmal Gott gefragt habe, was ist mein Weg? Ich hätte nach Hamburg gehen können und ein Millionenerbe übernehmen und nach Fehmarn gehen, da waren 2.000 Euro in der Kasse und jetzt stand ich zur Wahl, was soll ich machen? Und dann haben wir gebetet, meine Frau und ich, und es war uns völlig klar, wir gehen nach Fehmarn. Und kurzer Zeit später lese ich in der Zeitung eine Kleinanzeige, da ist jemand total Konkurs gegangen, ist von einer großen Villa in ein 30 Quadratmeter Raum gegangen und er hat genau diese große Orgel bei sich im Raum stehen und bietet die an zur Versteigerung, weil er kann sie nicht mehr aufbauen, er hat keinen Platz. Und dann habe ich das Ding gekriegt für 1.600 Euro. Ja, so kann das manchmal gehen. Der Herr ist gut mit uns. Ich erzähle euch nachher noch was so passiert ist bei uns nach der Predigt. In der Nachfolge Jesu wollen wir doch auch von Jesus lernen, im Handeln mehr eins zu werden mit ihm und uns an seinem Vorbild zu orientieren. Gott möchte, dass seine ewige Welt hier ein Stück weit Wirklichkeit wird und dazu will er uns gebrauchen. Was das bedeutet, sagt Jesus hier, zum Beispiel den Armen in allen Belangen bedürftigen Menschen gute Nachricht bringen, den Gefangenen verkünden, dass sie frei sein sollen, aus jeder, auch der inneren Gefangenschaft, die Blinden sehen, die Misshandelten werden frei, das Gnadenjahr wird ausgerufen und alle werden begnadigt. Diese Gnade Gottes sollen wir an alle Menschen weitergeben und sie ihnen mitteilen. Beides gehört zusammen. Je enger wir mit Jesus verbunden sind, desto mehr erfahren wir seine Ewigkeit, alles, was er uns bringt an Liebe, Freude, Hoffnung, Geborgenheit, Frieden, desto mehr wächst der Wunsch, dass wir in unserem Tun eins werden mit seinen Wünschen und mit seinem Willen. Das heißt, ihm nachzufolgen, auch wenn es Leid bedeutet. So werden wir zu Beginn des Jahres gefragt, will ich jetzt stehen bleiben bei meinen eigenen Wünschen und Erwartungen und vielleicht darauf hoffen, dass Gott und der Glaube an Jesus mir dabei hilft? Oder stelle ich meine Wünsche zurück und suche zuerst die Einheit mit Jesus in dem, was er mir geben will und was ich für ihn tun kann? Jesus sagt in Markus 8, Vers 35, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Um das eigene Leben zu verlieren, muss man nicht zwangsläufig sterben übrigens, sondern man muss es loslassen und Gott darum bitten, dass man neues Leben in Christus kriegt. Stellen wir unserem Herrn in die Mitte und erleben wir das kommende Jahr in seiner Gnade, in seiner Freude und in seiner Herrlichkeit. Amen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir immer wieder in der Bibel deine Worte finden, die uns auferbauen, die uns Hoffnung geben, uns immer mehr auf dich hin auszurichten und dabei zu begreifen, du bist nicht derjenige, der uns versklaven will, sondern du führst uns in die Freiheit. Und das müssen wir den Menschen in der heutigen Zeit sagen. Und da bitten wir dich wirklich, dass du uns die Gnade dazu gibst, dass wir fragenden Menschen die richtigen Antworten geben können, dass sie sich aufmachen zu dir, sich dir anvertrauen, das neue Leben in Anspruch nehmen, die Vergebung ihrer Schuld und in die Hoffnung auf das ewige Leben kommen und damit auch zu Zeugen deiner Wahrheit werden. Das beten wir für das neue Jahr, Herr, und für jeden Einzelnen von uns. Amen.